Selbst der 30-jährige Krieg war nach 30 Jahren vorbei. Der Nahostkonflikt mit seinen erbittert geführten Kriegen dauert schon länger als ein Vierteljahrhundert. Eine einzige Gewaltorgie und eine Friedenslösung ist nicht in Sicht. Der Tod des Hamas-Chefs Yahya Sinwar, der von vielen zu Recht als Schlechter und Henker bezeichnet wurde, könnte ein Zeitfenster für einen, sagen wir, Verhandlungsprozess öffnen. Wie alle Zeitfenster steht auch dieses nicht lange offen. Krieg in Nahost, was kann Frieden bringen? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste, zugeschaltet ist uns Melodie Sucharewitsch, deutsch-israelische Beraterin für politische Kommunikation und Strategie. Sie haben auch früher für den späteren Verteidigungsminister Benny Gantz in Israel gearbeitet. Und seit dem 7. Oktober des vergangenen Jahres begleiten und betreuen Sie Familien der Geiseln, von denen ja immer noch fast 100 im Gazastreifen festgehalten werden. Nasef Naeem ist Jurist und Nahostexperte. Sie sind Forschungsleiter bei dem Think Tank, also dem Forschungsinstitut Candid Foundation. Und Sie sind spezialisiert auf Nahost, Mediation und Beratung. Peter Wittig ist Diplomat im Ruhestand, deutscher Botschafter, lange Jahre, eine lange Reihe von Dienstorten. Ich erwähne die wichtigsten: Libanon, dann bei den Vereinten Nationen in New York waren Sie Botschafter, in Washington und schließlich auch noch in London. Und Christian Hartl ist bei uns Politikwissenschaftler sowie Nahost- und Nordafrika-Experte der Bertelsmann-Stiftung. Herr Naeem, jetzt gab es ja einen erneuten Angriff Israels auf die Hisbollah, dieses Mal in Damaskus. Breitet sich jetzt dadurch, dass jetzt auch Syrien möglicherweise immer mehr ins Fadenkreuz gerät, Sie stammen ja aus Syrien, breitet sich dieser Nahostkonflikt jetzt immer mehr aus, anstatt dass er auf den Weg eines Waffenstillstands kommt?
Also Angriffe auf Syrien gab es immer wieder. Ja. Das ist nichts Neues, dass die Israelis einfach in Syrien angreifen und dass sie auch gezielt iranische oder Hezbollah-Stellungen in Syrien auch angreifen. Das passiert in Damaskus, das passiert auch teilweise im Süden Syrien. Das passiert immer wieder und ich definiere auch diesen Angriff nicht als Teil von dieser Serie von Angriffen. Mhm. Das ist einfach so.
Frau Sucharewitsch, Israel also in der Auseinandersetzung, in der militärischen Auseinandersetzung mit der Hamas im Gazastreifen, mit der Hisbollah im Süden Libanons, dann gelegentliche Angriffe auch auf andere Stellungen außerhalb, vor allem in Syrien jetzt. Ist denn Israel, wenn man das jetzt mal als Mehrfrontenkrieg bezeichnet, tatsächlich noch in der Lage, das alles militärisch zu kontrollieren, die ganzen militärischen Aktivitäten?
Guten Abend erstmal nach Berlin. Herr Kehler, ich kann Ihre Frage in dem Sinne nicht verstehen, dass Sie sprechen von israelischen Angriffen auf. Ich komme gerade aus Israel und muss Ihnen sagen, dass Israel seit dem 7. Oktober nonstop durchweg angegriffen wird, auch von der Hezbollah aus dem Libanon, auch von den Houthis aus Jemen und sogar auch aus dem Irak von Milizen, neben den Raketen, die tagtäglich von der Hamas kommen. Es ist in der Tat, wie Sie sagen, ein Mehrfrontenkrieg, aber keiner, der mit einem israelischen Angriff begann, sondern einer, der mit dem schlimmsten Massaker an Juden seit dem Holocaust durch eine terroristische, dschihadistische Organisation begann. Deshalb verzeihen Sie mir, wenn ich so stark auf die Semantik achte, aber sie ist doch in diesem Fall sehr, sehr wichtig.
Also ich kann das gerne nochmal.
Israel kann, Israel muss, weil Sie meinen, kann Israel das stemmen. Israel hat keine Wahl, denn es geht ums Überleben und um die Existenz und darum, dass auch in künftigen Generationen Juden aus aller Welt einen sicheren Ort haben auf der Welt, in dem sie ihren eigenen Staat haben, nämlich den Staat Israel. Und ich glaube, dass die letzten Wochen vor allem gezeigt haben, dass sowohl die Resilienz der Homefront, aber auch die Brillanz unserer Sicherheitsdienste und die Professionalität des Militärs dazu führen, dass Israel diesen absolut ungewollten Krieg auch parallel auf mehreren total asymmetrischen Fronten stemmen kann.
Um das nochmal klarzustellen, was ich mit dem Angriff gemeint habe, Israel hat ja das Recht, diese Stellungen von Husi, von Hisbollah und von Hamas anzugreifen, um sich zu wehren gegen die Angriffe. Die Aggression ging ja von den anderen aus. Also das war jetzt eher ein Begriff, daher, dass Israel sich ja wehren muss und dann natürlich auch diese Stellungen militärisch angreifen muss, um das klarzustellen. Christian Hanelt, jetzt gibt es ja diese Fronten, mit denen, Melodie Sucharewitsch hat das ja gerade noch mal gesagt, mit denen Israel jetzt in einem Konflikt ist, deren Angriffe sie sich wehren muss. Es wird jetzt massiv auch von Israel gegen diese Terrororganisation vorgegangen. Noch mal die Frage, läuft das Land Gefahr, sich da militärisch oder politisch zu überschätzen? Wie lange kann es diesen, ich nenne es jetzt noch mal, Mehrfrontenkrieg mit mehreren Terrororganisationen durchhalten?
Es ist wichtig, dass wir das hier noch mal einordnen, wie Sie und Frau Sucharewitsch das gemacht haben. Wir haben einen Nahostkrieg, der mit 7 Dimensionen bestückt ist. Eine ist halt der Hamas-Israel-Krieg im Gazastreifen. Es ist die Gewalt der extremistischen Siedler in der Westbank gegen die Palästinenser und dortige Terrorzellen. Es ist eben der Hisbollah-Krieg gegen Israel im Südlibanon. Wir haben eben gerade von den Angriffen aus Syrien und in Syrien gesprochen. Wir haben Angriffe aus dem Irak, haben wir besprochen. Und eben, was auch besonders gefährlich ist, eben auch für uns, weil es auch um die Handelsrouten geht eben der Houthis, die Angriffe auf Israel und auf den Schiffsverkehr im Roten Meer. Und eben, wir wissen es ja noch nicht, wird es einen Gegenschlag Israels gegen den Iran geben? Also quasi die siebte Konfliktdimension. Und ich weiß nicht, also der amerikanische Außenminister war ja gerade in Israel. Er hat versucht, die Regierung Netanyahu davon zu überzeugen, die militärischen Erfolge gerade gegen die Hamas, insbesondere gegen die Hisbollah, zu nutzen, um jetzt in einen Waffenstillstand einzutreten, um auch die Geiseln zu befreien.
Wittig, jetzt war jetzt gerade schon Stichwort gewesen, Blinken ist ja im Nahen Osten, die deutsche Außenministerin war da heute auch. Und es wurde jetzt mit der israelischen Regierung auch gesprochen. Es geht ja um den Waffenstillstand, zunächst mal im Gazastreifen. Es geht um die Befreiung der Geiseln. Es geht überhaupt um ein Ende des Schreckens für die Zivilbevölkerung auf allen Seiten. Wie weit sind denn die Aktivitäten der USA da gediehen? Mit diesen Zielen reist Blinken ja in die Region. Er hat schon im August gesagt, das ist möglicherweise die letzte Chance, einen Waffenstillstand und Verhandlungen hinzukriegen mit den sozusagen unter der Anleitung der USA.
Ja, das ist jetzt Blinkens 11. Reise. Das zeigt, wie stark die Amerikaner sich hier engagiert haben. Die Frage ist, was haben sie bewirkt? Die Weltmacht, eigentlich die einzige Ordnungsmacht im Nahen Osten, hat es doch nicht vermocht, diesen Krieg und jetzt auch diese zweite Konfrontation Hisbollah gegen Israel zu beruhigen. Jetzt wird noch mal ein letzter Versuch gemacht vor den Wahlen, denn wir dürfen nicht vergessen, das kann die Wahlen in den USA durchaus noch verändern. Also vor den Wahlen noch mal ein letzter Versuch, über Gaza ein Abkommen zu schließen, Geiselbefreiung, Waffenstillstand. Und parallel ein anderer Gesandter, Herr Hochstein, der im Libanon tätig geworden ist, um dort zu versuchen, eine Befriedung der Verhältnisse zu erreichen. Also die USA haben viel versucht, sie haben bisher nicht vermocht, diese Konflikte zu beruhigen. Und das sagt auch etwas einerseits über die Komplexität und Schwierigkeit dieser Konflikte, andererseits über die eben doch begrenzte Stärke der Weltmacht USA im Nahen Osten.
Frau Sucharewitsch, Anthony Blinken hat ja nach der Tötung des Hamas-Chefs Sinwar gesagt, jetzt gäbe es ja eine Gelegenheit für ein Abkommen. Hier Sinwar war ja der Planer und der Hauptverantwortliche für das Massaker vom 7. Oktober an Israelis. Wie sehen Sie denn die Chancen, dass das tatsächlich eine Gelegenheit ist, diese Spirale der Gewalt zu durchbrechen?
Ich glaube, dass natürlich mit Sinwars Tod die Hoffnung aufkam, sowohl bei den Familien der Geiseln als auch überhaupt in Israel, dass das jetzt ein mögliches Anfang vom Ende ist, nämlich eben vom Ende von diesem Terrorzug über unsere Region. Der in der Tat zwar vom Iran gesponsert und auch strategisch mitgeplant war, aber in der Tat operativ von Sinwar durchgeführt wurde. Ob das so der Fall ist, und darauf hoffen wir natürlich, aber ob das machbar ist oder nicht, das liegt einzig und allein an der Hamas und natürlich den Akteuren, die auf die Hamas Einfluss haben, sei es Katar, sei es Ägypten, sei es auch die Türkei, denn es ist ja kein Geheimnis, dass die Türkei mit den Muslimbrüdern und vor allem eben auch mit der Hamas ein sehr enges Verhältnis hat und das auch bis dato in der Türkei, in Istanbul, hohe Hamas-Funktionäre sind und erst vor wenigen Tagen ein Terrorattentat von Istanbul aus geplant und dann in Israel durchgeführt hat, bei dem 4 Menschen gestorben sind. Also das Potenzial ist natürlich da. Es hängt davon ab, ob irgendjemand in diesem armen, geschädigten Gazastreifen die Hamas dazu bringen kann, dass die Zukunft der Palästinenser, das Wohlergehen der eigenen Kinder wichtig ist als dieser dschihadistische, fanatische Terrorzug, den sie über uns alle gestülpt haben.
Naim, jetzt wurde ja nicht nur der Hamas, sondern auch der Hisbollah quasi der Kopf abgeschlagen. Wie groß sind denn die Chancen, dass jetzt in diesen beiden Organisationen Leute das Sagen bekommen, die sagen, also so kann es nicht weitergehen? Es ist vor allen Dingen, die Hauptleidtragenden sind die Menschen im Gazastreifen, in Beirut, im Südlibanon. Es muss irgendeine Verständigung geben, wie die auch immer aussieht. Oder werden sich da wieder radikale Kräfte durchsetzen, die sagen, jetzt erst recht?
Also mit dem Tod von Sinwar und Tod von Sheikh Nasrallah sehe ich jetzt, dass die Region vor einer neuen Phase steht. Und da Israel jetzt auch mit den regionalen Akteuren spricht, das heißt verhandelt mit Katar, verhandelt mit Ägypten, verhandelt über, wie Frau Zugari gesagt hat, auch über die Geisel mit diesen Ländern, ist es an der Zeit, dass man einfach regional denkt. Es ist an der Zeit, dass man an diese Region Nahost komplett denkt. Das heißt, Palästina plus Libanon plus Israel plus Golfstaaten. Ist an der Zeit, dass man zum Beispiel eine Lösung für Gaza, ohne dass man die Situation in Syrien löst, ist es auch undenkbar. Eine Lösung für Gaza, ohne dass man die Lage im Norden Israel und im Süden Libanon löst, ist auch undenkbar. Eine Lösung, ohne dass man alle regionale Akteure, mit denen Israel sowieso redet und am Tisch sitzt, so wie die Saudi, wie die Katari, wie die Türken, ist es auch undenkbar. Das heißt, wir brauchen jetzt so anfangen, regional zu denken.
In das heißt also, nicht so sehr die Amerikaner und die Europäer halten sich da jetzt besser raus. Und
genau, die regionale Mächte.
Den Saudis, den Kataris, den Ägyptern, also die müssen sozusagen, die ja viel näher in jeder Beziehung an dem Problem dran sind, da aktiv werden.
Also das Neue, also das wirklich Neue an der an der Nahost-Konflikt und auch Lösungsmöglichkeit ist das Engagement von 5 zentralen arabischen Staaten, Ägypten und Jordanien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien. Alle von ihnen unterhalten irgendwo Beziehungen zu Israel. Alle haben ein Interesse, dass dieser Krieg beendet wird. Alle haben ein entschiedenes Interesse daran, dass die Region zu Frieden kommt, weil sie dringend alle wirtschaftliche und soziale Erholung brauchen für die Modernisierung ihrer Gesellschaften. Und alle 5 haben einen Friedensplan vorgelegt. Also es gibt einen arabischen Friedensplan, der Elemente enthält, wie Herr Naim das gesagt hat, dass die Bereitschaft da ist, eben Sicherheits- und Verwaltungsverantwortung in Gaza zum Beispiel zu übernehmen. Alle fordern.
Mein Vorschlag,
genau, das war bereits im November letzten Jahres haben ja Herr Naim und Herr Gerlach diesen Vorschlag unterbreitet. Auf einem Weg, dass es eine Zwei-Staaten-Lösung Israel-Palästina gibt. Das zweite ist der Biden, der jetzt ein wichtiger Biden-Israel-Plan, den er seit Monaten hat, auf den Frau Zucharewitsch hingewiesen hat, wo es darum geht, Waffenstillstand und Geiselbefreiung, auf das Herr Biden gehofft hat, dass er Herrn Netanyahu überzeugen kann, in diesen einzusteigen. Und dann gibt es einen dritten Plan, nämlich den der Europäer, des EU-Außenbeauftragten Borrell, sein 10-Punkte-Plan vom Januar, der ihm sagt, wir müssen alle, die vermitteln wollen, in irgendeiner Art und Weise zusammenbringen, dass es nicht ein Tohuwabohu aller Vermittler gibt, wie wir das in den früheren Prozessen hatten. Also wir haben im Prinzip 3 drei Pläne. Den arabischen Friedensplan, den amerikanischen Einstiegsplan und den europäischen Vermittlerplan. Jetzt ist es die Frage, ist es möglich, auf die Konfliktparteien einzuwirken, in diesen politischen Prozess zu kommen. Gibt es da jetzt eine Chance oder gibt es keine? Und das würden wir hier vielleicht auch erörtern.
Noch abklopfen, welche Chancen das hat. Herr Wittig, Sie waren Botschafter im Libanon. Manche Regierungen in den arabischen Ländern sind ja auch daran interessiert, schon aus ökonomischen Gründen, dass dieser Konflikt irgendwann mal zu Ende ist. Aber die haben ja eine Bevölkerung hinter sich, die das oft ganz anders sieht. Wie groß schätzen Sie die Chancen ein, dass jetzt Ägypten, das Katar, das Saudi-Arabien und andere Länder aus dem arabischen Raum da wirklich aktiv werden können?
Ich bin ganz bei meinen Vorrednern. Am Ende des Tages müssen die regionalen Akteure eine tragfähige Lösung sozusagen mittragen. Aber der Prozess kann nicht ohne externe Mächte aufgesetzt werden. Das halte ich für eine Illusion, als könne das sozusagen aus dem Schoße der externe arabischen...
Mächte sind aber arabische Staaten, von denen Sie jetzt sprechen. Sie meinen mit externen Mächten arabische Staaten?
Nein, ich meine entweder die Vereinten Nationen. Mhm. Ich glaube, das ist aber keine gute Lösung. Die werden letztlich an Bord sein müssen, humanitär und mit guten Diensten. Aber sie verfügen über keinerlei Glaubwürdigkeit oder Ansehen in Israel. Ich glaube, die Vereinten Nationen scheiden als Initiator eines solchen Prozesses aus. Ich glaube, letztlich können nur die Amerikaner die USA als einzige Ordnungsmacht, die über gute Beziehungen verfügt, nicht nur zu Israel, sondern auch zu den arabischen Anrainerstaaten, einen solchen Prozess initiieren und aufsetzen. Und das Traurige an der Sache ist, dass die Europäer da völlig beiseite stehen. Die Europäer gehören natürlich auch hinein in solch einen Dialogprozess, in solch einen regionalen Prozess, aber eben im Wesentlichen als Leister humanitärer Hilfe. Und ich würde aus europäischer Sicht sagen, das ist eigentlich das Traurige, dass Europa in diesem Krieg, in diesem Konflikt kaum eine Rolle gespielt hat.
Gut, Sie waren ja im Nahostkonflikt schon häufig uneinig.
Ich möchte gerne ein Beispiel nennen, warum das der Fall ist. Und ich stimme Ihnen völlig zu, Herr Wittig. Ich finde das auch sehr schade. Es scheint ja irgendeinen Anachronismus zu geben, wenn es um Europas Blick auf den Nahen Osten geht. Denn bereits bei den Abraham Accords, diese absolut revolutionäre diese Friedensabkommen zwischen Israel und vielen arabischen Staaten, Bahrain, Marokko und den Vereinigten Emiraten und Saudi-Arabien, war bereits auf dem Weg, was natürlich auch für die Hamas der Anlass war, den 7. Oktober so zu timen, wie sie es getimt haben. Damals war die Haltung in Europa sehr kalt. Und anstatt, dass es hier zu Euphorie und Pushing und bilateralen, trilateralen, multilateralen Projekten und Unterstützungen kam, um diese tolle Dynamik weiter voranzudrängen, war Europa sehr zurückhaltend, weil sie das Gefühl hatten, solange die Palästinenser nicht im Boot sind, kann das den Nahen Osten nichts Gutes bringen. Während die arabischen Staaten sagten, es muss jetzt diese neue Dynamik, dieses neue Paradigma rein in unsere Region. Denn wenn wir jetzt weiter warten, dass es irgendwann mal einen palästinensischen Führer gibt, der bereit ist, Abkommen anzunehmen und durchzusetzen und nicht wieder diesem populistischen, terrorfördernden Drang verfällt, diese Abwehrhaltung zu behalten, dann kommen wir in der Region nicht weiter. Und ebenso sehen wir, wenn wir jetzt vorspulen, was vor einigen Wochen passiert ist, Nasrallah wurde umgebracht und damit einer der gefährlichsten, direkt vom Iran gesteuerten Menschen in der gesamten Region aus dem Libanon. Den ersten Anruf, den ich bekam, als mich selber die Nachricht erreichte, war aus dem Libanon von Menschen, die dort sehr viel zu sagen haben, die gefeiert haben, die gedankt haben und gesagt haben, bald treffen wir uns zum Skifahren im Libanon. Das ist der Beginn einer neuen Ära. Aus dem Auswärtigen Amt kam genau das Gegenteil, kam der Kommentar oder die Sorge, dass das wohl vielleicht ein Fehler war, denn jetzt ist Israel, damit ist Israel nicht sicherer als zuvor. Und wir sprechen über den Akteur, der seit dem 8. Oktober über 20.000 Raketen auf Israel abgeschossen hat und der seit vielen, vielen Jahren ein immenses Arsenal von Langstrecken und ballistischen Raketen aufbaut an Israels Norden. Und zwar nicht, um Israel damit zu streicheln, sondern um seiner Drohung, den Staat Israel auslöschen zu wollen, auch gerecht zu werden.
Frau Sucharewitsch, darf ich mal noch eine Frage stellen? Traut denn die derzeitige israelische Regierung den arabischen Nachbarn, Sie haben sie ja gerade aufgezählt, Marokko, Bahrain, Ägypten, Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, einen Friedensplan mit Israel voranzutreiben, der tatsächlich zu einer Befriedung in der Region führt. Ist das Vertrauen auf israelischer Seite da überhaupt vorhanden?
Absolut, absolut. Ich kann Ihnen sogar mehr sagen als das. Am 8. Oktober, ja, einen Tag nach diesem wirklich historisch absolut, nach diesem Einschnitt, den wir in der Region erlebt haben, der Hamas. Am 8. Oktober hätte im Endeffekt die israelische Regierung zusammen mit den anderen Abraham Accords Teilnehmern deklarieren sollen offiziell, dass der zweite Negev-Forum, das zweite Negev-Forum stattfindet, und zwar in Marokko wenige Wochen später. Negev-Forum ist eben ein multilaterales Forum, das entstanden ist durch die Abraham Accords, in dem auf pragmatischste und zukunftsorientierteste und friedensorientierteste Art und Weise sämtliche Themen, die die Region betreffen und die herausfordern, gemeinsam in professionellen Expertenarbeitsgruppen besprochen werden. Und dazu gehört von Innovation, Foodtech und Green Energy und Wasserlösungen eben natürlich auch dass die Frage, was wird mit den Palästinensern sein? Und das zweite, dieses zweite Negev-Forum hatte etwas, was das erste nicht hatte. Und zwar haben die Palästinenser endlich ihre Abwehrhaltung abgelegt. Und sowohl die Palästinenser als auch die Saudi-Arabier hätten vertreten werden sollen. Das heißt, wir waren am Anfang eines neuen Beginns, einer neuen Zeit. Und hätte das stattgefunden und hätte der 7. Oktober eben nicht diesen immens wichtigen Prozess auf so brutale Weise zerstört, und zwar bewusst zerstört, dann würden wir heute wahrscheinlich auch über ganz andere Themen sprechen können. Und dann wären die Palästinenser einem eigenen Staat in der Zukunft auch ein paar Schrittchen näher. Was sagen will, wir müssen uns ganz klar sein. Wir müssen trennen die politischen, taktischen Fragen, zum Beispiel territoriale Abstimmungen zwischen Israelis und Palästinensern oder was passiert mit Jerusalem oder den Siedlungen und so weiter, für die es bereits zig Lösungsansätze gab und gibt. Und wir müssen uns mit der größeren, der gefährlicheren Situation einfach nicht nur bekannt machen, sondern wir müssen sie akzeptieren, nämlich die Tatsache, dass es eine böse, teuflische Allianz gibt, die vom Iran angeführt ist, zu der auch Nordkorea gehört, zu der auch Russland gehört und die dazu geführt hat, dass Israel umgeben ist von terroristischen Proxy-Organisationen, die alles am Herzen haben, aber natürlich keinen Frieden in der Region.
Jetzt, Frau Sucharewitsch, wenn Sie jetzt ganz kurz, wenn wir das ganz kurz mal aufnehmen, also wir haben jetzt die Situation im unmittelbar um Israel herum und eine sehr globale Allianz, die sich da gegen Israel verbündet hat unter der Führung des Iran.
Da verknüpfen sich irgendwo der Nahostkrieg zu dem mit dem Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine, dass eben da halt das eine Art Bündnis oder Militärunterstützungsallianz von eben Russland mit China, Nordkorea insbesondere und zum Teil eben halt auch Iran. Ich glaube, um unseren Zuschauern nochmal, weil wir mit Frau Sucharewitsch auch über Lösungsperspektiven und Parameter gesprochen haben. Es gibt einen Lösungskorridor, der aus drei Ebenen besteht. Das eine ist, welche Zukunft hat das israelisch-palästinensische Verhältnis? Ja, Frau Sucharewitsch hat einige Punkte angesprochen. Wäre vielleicht interessant von ihr auch zu erfahren, wie die israelische Regierung jetzt dazu steht. Was kann man mit den Palästinensern erreichen? Denn das ist ein zentraler Konflikt. Wird es eine Zwei-Staaten-Lösung, eine Vereinbarung geben oder irgendeine Konföderation? Und die zweite ist diese regionale Ebene. Es braucht eine Sicherheits- und Kooperationsarchitektur für den gesamten Nahen Osten. Und da gibt es eben die Vorarbeit durch die Abraham Accords. Das heißt, Israel hat in den letzten Jahren...
Vielleicht noch ganz kurz ergänzen. Abraham Accords ist die Verständigung Israels vor allem
mit... Das ist von Präsident Trump von Israel mit den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Marokko, Sudan, wo es in erster erster Linie darum ging, auch über Themen zu sprechen, die jenseits der politischen Konfliktstrukturen sind. Weil diese gesamte Region natürlich auch A, Arbeitsplätze braucht und B, vor einem unglaublichen Druck des Klimawandels ist. Ja, also die Herausforderungen sind da groß. Aber man hat eben die Palästina-Frage ausgeklammert. So, und deswegen Palästina-Frage, Israel-Palästina-Frage klären in Koordination mit einer Sicherheits- und Kooperationsarchitektur für den gesamten Nahen Osten. Ich nenne das immer Abraham Accords Plus. Ja, und das Dritte ist, auch das wird nur funktionieren, wenn sie in vielen arabischen Ländern und auch Iran ein System der Good Governance haben, der guten Regierungsführung haben, der legitime Regierungsführung haben.
Weil das ist natürlich Good Governance, heißt also, dass die alle friedenswillig sind. Ist das Problem, also Zwei-Staaten-Lösung ist ja eigentlich die Lösung aus Sicht zumindest der Palästinenser. Das sehen vielleicht in Israel auch manche Menschen so, dass es einen eigenen palästinensischen Staat geben muss. Aber den will ja der Iran mit aller Gewalt verhindern. Scheitert das eigentlich jetzt weniger an dem guten Willen der Direktbeteiligten, sondern daran, dass die Mullahs versuchen, das erst gar nicht entstehen zu lassen.
Also erstmal zu Herrn Wittig, zu der Rolle der USA in diesem Prozess, in diesem Regionalisierungsprozess und dieser Sicherheitsprozess auf regionaler Ebene im Nahen Osten. Die USA können auch die Rolle eines Mediators spielen in diesem Prozess, was auch ohne die Rolle der USA gar nicht funktionieren kann. Aber die USA können die Leute an einen Tisch bringen. Meine Meinung, statt dass Israel jetzt mit Katar und Ägypten allein redet, nein, machen wir eine Konferenz. Genau. Machen wir eine Konferenz und regeln und ordnen wir diese Nahostneue. Genauso wie der Prozess, wo Herr Hanet war in Barcelona.
Ja, Madrid 1991.
Genau, 1995. Das heißt man braucht das hier. Und dann nochmal zu diese. Wir sprechen jetzt technisch über die Rolle von den Regierungen im Nahen Osten. Das Problem auf gesellschaftlicher Ebene ist viel größer mit Israel, weil die arabische Gesellschaft betrachten Israel nicht seit dem 7. Oktober, sondern betrachten auch die vorige Geschichte des Konflikts komplett. Und deshalb ist es hier viel Arbeit auf gesellschaftlicher Ebene, wenn man will, dass wirklich die Israeli und Araber nebeneinander, die Gesellschaften nebeneinander leben.
Klingt das eine schnelle Lösung?
Das ist keine schnelle Lösung, aber das, man muss in diesen Bereich rein, dass diese Gesellschaften zusammenleben, weil diese Gesellschaften sind Nachbarn und die werden auch leben für die nächsten Jahre miteinander auskommen. Und deshalb muss man hier investieren. Aber wir reden jetzt über technische Fragen der Lösung auf regionaler Ebene.
Ich möchte ein bisschen Pragmatismus des Praktikers in diese Diskussion bringen. Ja? Wir reden hier von Friedensplänen und wir reden von Konferenzen. Nein. Als erstes muss der Gaza-Krieg beendet werden. Dann muss die Konfrontation im Libanon beendet werden. So, dann kann man anfangen, darüber nachzudenken, wie beginnen wir einen solchen Dialog. Dann ist das erste Problem die Frage der Zwei-Staaten-Lösung. Ja, diese israelische Gesellschaft ist mit Recht total traumatisiert. Und ich bin mir sicher, das kann vielleicht Melody noch mal aufführen, dass die meisten israelischen Bürger sich jetzt nicht zu einer Zwei-Staaten-Lösung bekennen würden. So, das scheint aber die Voraussetzung zu sein, von vielen arabischen Nachbarstaaten überhaupt in eine perspektivische Diskussion einzutreten. Das heißt, man muss hier mit ganz, wie soll ich sagen, bescheidenen Erwartungen erstmal herantreten, dieses Problem, wie schaffe ich diese Quadratur des Kreises der Zwei-Staaten-Lösung, das zu umgehen. Allein das ist schon sehr schwer. Und dann können Sie darauf anfangen zu sagen, was brauchen wir für Sicherheiten, wer kann diese Sicherheiten garantieren, etc. Aber ich halte nichts davon, das jetzt zu überfrachten mit großen Friedensplänen, mit großen Konferenzplänen. Wir sind da nicht.
Okay, das habe ich verstanden. Also ich komme ja auch gerne noch mal auf die... Kleinen Moment bitte. Ein ganz kurzer Moment. Es geht ja um die Zwei-Staaten-Lösung. Das ist ja ein wichtiges Thema. Aber die Frage, die ich gestellt habe, ist noch nicht beantwortet worden. Was sind diese ganzen Ideen, diese Möglichkeiten, das Schritt für Schritt zu machen und alle mitzunehmen, dass es irgendwann mal wirklich dort eine Friedensordnung gibt, wert, wenn ein fast mit Atomwaffen bewaffnetes Land oder demnächst mit Atomwaffen bewaffnetes Land wie der Iran das alles mit seiner militärischen und politischen Macht ganz schnell zerschlagen kann? Was ist das? Was sind diese?
Völlig recht, diesen hässlichen Elefanten im Raum dürfen wir nicht weiter ignorieren. Und deshalb ist es mir auch so wichtig, hier zu differenzieren. Wir müssen uns einmal ansehen, wie gesagt, den Konflikt. Bin ich noch im Studio?
Ja.
Sorry, es ist plötzlich bei mir hier abgebrochen. Ich sehe Sie nicht mehr, aber ich gehe davon aus,
dass man mich hört. Und hören Sie auch.
Gut. Es ist einmal dieser jahrzehntelange Konflikt, den wir einfach trennen müssen von das, was am und nach dem 7. Oktober passiert ist. Denn was am 7. Oktober passiert ist, ist ja kein Versuch von der Hamas, einen palästinensischen Staat zu erstellen, sondern es ist ja genau das Gegenteil, dafür zu sorgen, dass es niemals die Möglichkeit auf einen palästinensischen Staat gibt. Das israelische Volk so durch und durch zu traumatisieren, nicht nur die Geiseln, nicht nur die Familien der Geiseln. Es gibt keinen einzigen Israeli, inklusive meiner selbst, die nicht traumatisiert ist, die nicht die eigenen Kinder Tag für Tag in den Bunker schleppen muss, um den Raketen zu entgehen. Die niemanden kennt, der gestorben ist, entweder als Geisel exekutiert, wie die wunderbare Carmel Gatt, deren Familie ich über 11 Monate lang begleitet habe und die nach 11 Monaten Überleben in diesen Terrortunnels der Hamas einfach von der Hamas in den Kopf geschossen, exekutiert wurde mit noch 5 anderen Geiseln. Wir sind. Speaking of which.
Sie sind noch zu sehen und zu hören, Frau Sucharewitsch.
Es tut mir leid, aber wir haben gerade eine Sirene gehabt. In dem Moment.
Gut, dann würde ich jetzt vielleicht ganz kurz mal Sie gleich wieder ansprechen. Frage nochmal, wir sind noch beim Iran und der Frage, welche Rolle spielt der Iran? Good Governance der Mullahs, das scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Es geht jetzt darum, der Iran hat ja an einer friedlichen Lösung zwischen Palästina und Israel ein Interesse.
Ja, aber wenn wir erinnern an die Verhandlungen mit Iran über Atomabkommen damals. In diesen Verhandlungen hat man damals die Iraner dazu gebracht, an einen Tisch zu sitzen mit der internationalen Gemeinschaft. Das heißt, was will man mit dem Iran machen? Dass man jetzt Iran komplett aus der Landkarte im Nahen Osten tilgt, das kann man nicht. Man muss für die Iraner irgendein Szenario finden, dass man sie in irgendeine Lösung einbinden kann. Und dann zum Verständnis machen kann, dass diese Zwei-Staaten-Lösung mit Sicherheitsgarantie für Israel, mit regionaler Lösung ein Fakt ist im Nahen Osten, der nicht ignoriert werden darf. Das muss man schaffen in irgendeiner Art regionales Szenario. Und ich sehe zum Beispiel in diese verbesserten Verhältnisse zwischen Iran und Saudi-Arabien ein Indikator, dass die Iraner beispielsweise über andere Kanäle im Nahen Osten, dass man an die Iraner herantreten kann und mit denen reden kann.
Jetzt habe ich ja in der Sendung, ich bin ja mit dem Vorsatz in der Sendung gegangen, was geht jetzt alles? Jetzt habe ich das Gefühl, bei all den Einschränkungen, die Sie auch genannt haben, zu Recht, dass wieder vieles eben, dass wir darüber sprechen, was nicht geht. Generell ist es im Nahen Osten so, im Moment immer noch die Situation so verfahren, dass da das Mikado-Prinzip herrscht, wer sich zuerst bewegt oder auf den anderen zugeht, der hat schon verloren.
Na, ich glaube echt, eine zentrale Frage ist, die wir auch Frau Sucharewitsch noch mal fragen können, ist wirklich, nachdem in der Knesset mit Mehrheit verabschiedet wurde, dass man selbst eine verhandelte Zwei-Staaten-Lösung nicht akzeptieren möchte.
Der ehemalige Chef von Frau Sucharewitsch, Benny Gantz, hat das, glaube ich, mit zugestimmt.
Die zentrale Frage ist, und wir haben eine rechtsgerichtete und rechtsnationalistische und rechtsreligiöse Regierung, Netanyahu in Israel. Es ist wirklich die Frage, was ist diese Regierung in dieser gesellschaftlichen Situation bereit, mit den Palästinensern zu machen? Keeping, also sozusagen im Bewusstsein zu haben, dass man auf der palästinensischen Seite eine Autonomiebehörde braucht, die legitimiert und reformiert ist, damit auch dort politische Entscheidungen getroffen werden müssen. Ich glaube, die Grundfrage ist tatsächlich, was wollen die Israelis und die israelische Regierung mit den Palästinensern, was ist in kürzester Zeit machbar? Weil darauf baut unglaublich vieles auf. Was wir am Anfang diskutiert haben, das Engagement der arabischen Staaten für für ein Ende des Krieges und einen Wiederaufbau hängt sehr stark damit zusammen. Das heißt, das ist eine zentrale Frage für unsere weitere Diskussion. Vielleicht kann Frau Sucharewitsch okay, und das beantworten.
Kann man das ja auch nochmal weiterleiten, Frau Sucharewitsch. Ich habe es gerade ja schon gesagt, Ihr vormaliger Chef Benny Gantz, der ja Verteidigungsminister war, jetzt auch dem Kriegskabinett eine Zeit lang angehört hat, nach dem Massaker der Hamas, der hat ja auch sich gegen eine Zwei-Staaten-Lösung ausgesprochen. Wie löst sich das Problem jetzt? Die arabischen Staaten bestehen darauf, einen eigenen Palästinenserstaat, sofern der auch noch ist. Sie haben es gerade schon gesagt, es ist eigentlich in Israel kaum denkbar, dass wir im Moment da eine Mehrheit haben. Wie soll es in dieser Frage, die für die Palästinenser ja wichtig ist, weitergehen?
Ich bin dankbar für die Frage, weil sie es mir wirklich ermöglicht, erst einen Punkt zu Ende zu führen, bevor ich von dieser Sirene unterbrochen wurde, weil wir jetzt gerade Raketenalarm in meiner Nachbarschaft in Tel Aviv haben. Und zweitens ist es einfach ein wichtiger Aspekt, um die jetzige Situation konstruktiv einzuordnen. Bevor wir uns mit der israelischen Regierung und der Knesset beschäftigen, politischen Perspectives, müssen wir auf die palästinensische Straße gucken und müssen den Fakten und der Realität ins Auge sehen und aufhören mit diesem wishful thinking von wegen, es gibt die Hamas und dann gibt es die Palästinenser. Das ist nicht so wie im Iran, wo es das iranische Regime gibt und ein tolles, freies iranisches Volk, das westlich ist und westlich offen und zu jedem Moment und jedem Zeitpunkt bereit wäre, vor allem wenn die westlichen Staaten zum richtigen Zeitpunkt geholfen hätten, dieses dschihadistische, schiitische, fundamentalistische Regime auszutauschen, sondern wir haben es hier zu tun mit einer Bevölkerung, die über Jahrzehnte lang durch und durch radikalisiert wurde, wo Kinder in der Schule in den Mathebüchern lernen, wie viel macht ein toter Jude und noch ein toter Jude. Es machen zwei tote Juden. Oder wo das Jugendzentrum nach den brutalsten Dschihadisten, die 20 israelische Kinder auf dem Gewissen haben, benannt wurde. Das heißt, wir haben es hier mit einer Gesellschaft zu tun, die zu 80%, und das sind palästinensische Soziologen, die das ausgewertet haben, zu 80% toll fanden, gut fanden, was die Hamas mit uns am 7. Oktober getan hat.
Aber Frau Sucharewitsch, darf ich da mal kurz einhaken? Wie soll es jetzt weitergehen im Gazastreifen und im Westjordanland?
Es gibt dazu eine ganz, ganz einfache Lösung. Und es ist dieselbe Lösung wie im Libanon, wie im Gaza. Weg mit den Extremisten. Wenn die Hamas die Waffen niederlegt und übrigens die 101 israelischen Geiseln freilässt, die seit über einem Jahr in diesen Terrortunneln gefoltert werden, über die viel zu wenig gesprochen wird. Wenn die Hisbollah die Waffen niederlegt und aufhört, die eigene Zivilbevölkerung vor allem im Süden als Schutzschilder und als Kanonenfutter zu benutzen, dann haben wir überhaupt kein Problem mit einem regionalen Frieden. Die meisten Libanesen werden sich freuen. Ich hoffe, dass in ein paar Generationen auch die Palästinenser so eine Art von Erziehung und Sozialisierung erfahren, dass ihnen das eigene Leben in Dignity und Freiheit wichtiger ist als der Hass auf die Juden und auf Israel und übrigens auch auf den Westen. Das sind ja fürchterliche anti-westliche Werte, mit denen sie teils auch über UNRWA-Schulsysteme aufgezogen werden, dass wir dadurch eine neuere Realität sehen. Und in dem Moment, wo der Gazastreifen keine unmittelbare Sicherheitsgefahr für die Israelis darstellt, wo ein 7. Oktober nicht wie jetzt von der Hamas deklariert um die Ecke ist. Und ich möchte daran erinnern, dass Tausende von palästinensischen Zivilisten mitgemordet haben, mitgelaufen sind, mitvergewaltigt haben, mitgeklaut haben. Ich habe die Geiselfamilien und auch befreite Geiseln, ich kann Ihnen nicht erzählen, wie viele herzzerreißende und zertrümmernde Geschichten ich von Ihnen kenne. Wenn das alles nicht mehr ist, wenn der Gazastreifen deradikalisiert, die Hamas demilitarisiert ist, God is great. Skies are the limits. Und natürlich wünschen wir den Palästinensern dann ihren eigenen Staat. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir immer noch unter tagtäglichem Terror stehen, vom Raketenterror, Selbstmordattentate, die jetzt wieder angefangen haben, die Geiseln immer noch in den Terrortunnel sind. Jetzt von einer Zwei-Staaten-Lösung zu sprechen, ist einfach absolut realitätsfern. Gut,
jetzt haben wir, das haben wir verstanden, Frau Sucher.
Dass wir beim 7. Oktober angekommen sind.
Die Frage ist, inwieweit ist den Palästinensern, der Bevölkerung, eigentlich klar, dass ihr Elend weniger von Israel verursacht worden ist als von Terrororganisationen wie der Hamas und der Hisbollah?
Also die, was die Palästinenser betrifft, sie betrachten, wie ich gesagt habe, nicht ihr Problem mit Israel, dass das einfach am 7. Oktober erst begonnen hat. Ja. Sondern die Sache hat eine lange Geschichte und man soll über die Geschichte reden. Die Sache ist nicht so, aber für Frau Sucharewitsch nur ein Punkt. Ja, man kann von diesen Organisationen verlangen, dass sie ihre Waffen niederlegen, aber sie werden ihre Waffen nicht niederlegen ohne eine regionale Lösung, ohne dass man für die Palästinenser eine Lösung findet, ohne dass man über diese Lösung überhaupt redet und verhandelt. Mhm. Und das Problem ist, wenn nicht, durch militärische Stärke wird man nicht erreichen im Nahen Osten. Israel hat jahrelange Kriege geführt, auch gegen Hezbollah, gegen die Hamas-Organisation, auch wie jetzt. Jetzt, wenn Israel ein Jahr aufhört, ohne dass eine Lösung gefunden wird, werden diese Organisationen sich wieder bewaffnen. Das heißt, es ist nicht so, dass jetzt mit dem Tod von Hassan Nasrallah, mit dem Tod von Sinwar, das Problem ist zu Ende. Wir brauchen eine politische Lösung. Eine militärische Lösung allein wird uns nicht helfen.
Also man kann Milizen im Nahen Osten, sei es Hamas oder Houthis oder Hezbollah, man kann Milizen im Nahen Osten, muss man auf drei Ebenen begegnen. Erstens, man muss klug militärisch reagieren. Das heißt, so etwas wie die Pager-Angriffe zum Beispiel, da können sie gezielt auch die Gebiete treffen, ja, als eben großflächige Zerstörungen zu machen, indem man auch Leid auf der anderen Seite sehr stark in Kauf nimmt. Das Zweite ist, sie brauchen, was Herr Naim gesagt hat, eine politische Lösung. Das heißt, eine palästinensisch-israelische Vereinbarung nimmt allen anderen den ideologischen Bezugspunkt weg. Und das Dritte ist, Hezbollah, Hamas, Milizen in Syrien, Irak und so weiter und auch im Jemen. Diese Milizen haben sehr stark einen sozial-karikativen Punkt. Das heißt, in ihren Communities sorgen sie dafür, dass Krankenhäuser und Sozialdinge und Arbeit und diese ganzen Dinge funktionieren. Das machen sie, weil es keinen starken Staat gibt. Das heißt, gäbe es einen starken zentralen Staat, wo es säkulare Kräfte gäbe im Libanon, die Verantwortung für alle Communities wahrnehmen können, dann würde man auch diesen Milizen
diese Voraussetzungen gibt es ja gerade nicht.
Ja, aber ich hätte ja ganz gerne noch
vielleicht am Ende der Sendung noch kurz Peter Wittig zu Wort kommen lassen. Sie sind ja schon seit Jahrzehnten damit beschäftigt, sind im Libanon schon vor vielen Jahrzehnten auch als Diplomat im Einsatz gewesen. Wenn man das jetzt alles hört und auch die ganzen vergeblichen Versuche, die Rückschläge, die es gab, Oslo-Abkommen, die Ermordung von Rabin, die Intifada 1 und 2, würden Sie denn das jetzt auf der Zeitschiene einschätzen, was wir reden jetzt über all das, was nicht funktioniert, aber was kann da funktionieren?
Ich bin für Pragmatismus. Und es hat keinen Zweck, alles zusammen in einem Big Bang durch Schlagung des gordischen Knotens lösen zu wollen. Jetzt erstmal Priorität, das Sterben, das Leid der Menschen zu beenden. In Gaza und in der Konfrontation mit Hezbollah. Und dann versuchen die arabischen Staaten, es ist ein Glück, dass Saudi-Arabien, Ägypten und Jordanien an Bord geblieben sind, sich nicht abgesetzt haben von Israel. Es ist nicht selbstverständlich gewesen. So, dann der Elefant im Raum, Iran. Und da bin ich für eine Doppelstrategie. Härte, Stärke, Sanktionen, sogar militärische Präsenz in der Region, um den Iran abzuschrecken, aber auch Anreize, sodass man innerhalb des Irans die Pragmatiker, die sogenannten Moderaten stärkt gegen etwa die Revolutionsgarden. Das ist sehr schwer, aber da zählt nicht nur Dialogbereitschaft, das zählt Stärke gegenüber dem Iran. Und das schließt natürlich auch Härte gegenüber den Proxys aus. Hamas schließt ein. Hamas, Hezbollah und wie sie alle heißen, Houthis. Den muss man härter entgegensetzen.
Gut, ich muss jetzt leider an dieser Stelle die Diskussion beenden. Wir sind am Ende der Sendung, nach 44 Minuten und 30 Sekunden. Vieles ist noch offen geblieben. Das liegt aber, glaube ich, nicht an uns. Das liegt am Thema. Ich bedanke mich bei Melody Sucharewitsch, zugeschaltet Nazef Naim, Christian Handelt und Peter Wittig bei uns hier im Studio. Dieses Thema werden wir garantiert noch viel, viel häufiger besprechen müssen, die nächste Zeit genau beobachten. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde, BRICS-Gipfel in Russland, Konkurrenz für den Westen. Aktuell ist bei Phoenix der Tag mit Anja Schaleterin der Besuch von Annalena Baerbock heute in Beirut. Und es gibt ja auch neue Erkenntnisse zum Anschlag in der Türkei. Bleiben Sie
bei uns.